Hallo, ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Daniel Rossmann und ich bin der Geschäftsführer der Podcast-Werkstatt. Während der Christoph Strasser ziemlich sicher gerade am Vorradl sitzt, übernehme ich kurz das Mikrofon für einen kurzen Hinweis. Am 25. Mai findet ein Multimedia-Vortrag von Christoph Strasser statt. Und zwar im schönen Lavandal in der Artbox in Franschach St. Gertrud. 25.05.1930 in Franschach St. Gertrud. Tickets gibt's beim Gemeindeamt in St. Gertrud unter www.christophstrasser.at oder beim Das Rad Oberländer in Wolfsberg an der Südtangente.
Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Zur letzten Episode, bevor ich endlich wieder am Cover auf Spotify bin.
Ja, wir haben heute die letzte Ausgabe unserer Transcontinental-Reihe, zumindest
haben wir es geplant, dass es die letzte ist.
Mit dem Sondercover. Und dann sind wir wieder gemeinsam drauf.
Ja, wird auch Zeit. Was ist, wenn ich mein Spotify aufmache und mich selber nicht sehe, dann kenne ich mich gar nicht mehr aus. Wir beginnen einfach mit einer Frage. Friend of the Show, Robert Müller. Und in der Frage steht einfach so viel drinnen. Das wäre wahrscheinlich eine eigene Episode. Aber deswegen werden wir dir mal, also wir werden sie nicht vorlesen, aber wir werden die Fragen, die sich da drinnen verstecken, einfach einmal ansprechen. Dann ist wirklich sehr, sehr viel abgedeckt. Die erste Frage, wie viel Zeit hast du in die Routenplanung investiert und im Nachhinein betrachtet, war es zu viel oder zu wenig? Das ist eine super spannende Frage. Wegen der vielen Defekte, du warst nicht der Einzige, der betroffen war, wäre es nicht gescheiter gewesen, ein klassisches Oldschool-Radl, mechanische Züge, keine elektronische Schaltung, Felgenbremsen, die man einfacher, zumindest angeblich und stressfreier reparieren kann, wo man sehr viel mehr selbst machen kann, sehr viel einfacher. Und ist es überhaupt noch ein Radrennen, wenn nicht alle die gleiche Strecken machen?
Ich habe nicht mit der Stoppuhr jede Minute mitgestoppt, wenn ich an der Routenplanung gesessen bin. Das waren manchmal 20 Minuten, das waren manchmal 3 Stunden, aber ich denke, es waren mehr als 100 Stunden insgesamt. Ja, manchmal tut man da einfach ein bisschen grob drüber fliegen, surft ein bisschen in Google Maps und schaut sich mal großräumig so den Bereich an und dann, wo man wirklich ganz im Detail auf der höchsten Zoom-Stufe vor dem Rechner sitzt und vor dem Bildschirm sitzt und sich halt wirklich Notizen dazu macht und vergleicht und Varianten aussucht und ins Detail geht. Das ist dann natürlich so die wichtigste Arbeit, aber ob jetzt die mindestens 100 Stunden zu viel oder zu wenig waren, es war definitiv nicht zu viel, aber ich glaube, es ist wie beim Training. Das heißt nicht, wer die meiste Zeit am Radl sitzt, hat die beste Form. Man kann effizient und effektiv trainieren, man kann richtig oder falsch trainieren und das ist beim Routenplanen auch so. Das ist, glaube ich, ein Lernprozess und mit 100 Stunden kannst du wahrscheinlich eine super gute Route planen oder du kannst mit 100 Stunden einfach einen Blödsinn machen und Fehler einbauen, weil du das halt einfach noch nicht so gut kannst und das ist ein Lernprozess, aber ja, sagen wir mal so, man muss es öfters machen. 100 Stunden werden schon reichen, aber es ist jetzt schon eine sehr, sehr lange Zeit. Und dass das ein Radlrennen ist, wo unterschiedliche Routen gefahren werden, habe ich mir am Anfang auch überhaupt nicht vorstellen können. Das ist ja im Nachhinein total arg zu sehen, dass manche Leute einfach durch teilweise schlau, aber doch heftige Abkürzungen dann irgendwie wieder Platzierungen gut machen und alles legitim, alles im Rahmen, aber man muss sich das erst einmal vor Augen führen, dass man vielleicht selbst auch nicht so gefestigt ist und sagt, man fährt ein Straßenradlrennen, sondern du darfst die Radl halt über den Berg tragen und schieben und wenn das kürzer und schneller ist, dann ist das schlau. Denn das Denkmuster muss man sich erst angewöhnen, aber ich muss schon sagen, mehr das Gefühl, ein Radlrennen zu fahren, habe ich zum Beispiel beim Ram. Weil da geht's einfach um Schnelles Radlfahren und der körperlich fitteste und der mental stärkste Athlet kann das Rennen gewinnen. Es wird jeder die gleichen Probleme zu meistern haben, jetzt wenn es von der Strecke her geht, von der Topografie. Und beim Transcontinental ist es halt viel, viel komplizierter. Du musst dich mit ganz vielen Sachen herum beschäftigen und es ist komplexer, spannender teilweise, aber ich habe ganz oft das Gefühl gehabt, so, ich möchte endlich einmal gescheit Radl fahren und dann musst du wieder stehen beim Radl reparieren und musst wieder stehen beim Einkaufen und dann ist wieder ein Brücken abgerissen und einen kleinen Umweg unabsichtlich eingebaut und irgendwie hast du immer das Gefühl, so, irgendwas haltet mich zurück, ich möchte endlich einmal nur mehr Radl fahren und ganz ein anderer Modus, beides finde ich extrem faszinierend und spannend.
Unser aller Lieblingsthema. mechanisches Rad, mechanische Bremsen, Felgenbremsen. Glaubst du, hättest du weniger Probleme gehabt? Also zumindest hättest du mal nicht selbst die Bremsflüssigkeit auslassen können.
Ja, das stimmt. Ich muss sagen, für mich ist halt ist jetzt ein großes Luxusproblem, aber dadurch ich halt einen Radlausstatter habe und Specialized jetzt einfach auch, ja, mir die modernen Räder zur Verfügung stellt, kann ich jetzt nicht mit einem alten Stahlradl fahren. Spannend ist aber schon, ich habe den Christoph Allergärt schon einmal zitiert und mich mit ihm beschäftigt. Der ist zum Beispiel ein Titanradl gefahren mit Campagnolo und einfach Baudenzüge und ganz simpel, weil er gesagt hat, er muss unterwegs selber reparieren und im Notfall Ersatzteile auf der ganzen Welt oder in ganz Europa, in jedem Land besorgen können. Und ein SRAM E-Tab oder ein DI2 Ersatzteil wirst du halt in Rumänien wahrscheinlich nicht kriegen. Und ein mechanisches Radl kannst du dort wahrscheinlich sogar noch irgendwie notmäßig reparieren oder Teile noch kaufen. Das ist definitiv ein großer Vorteil. Aber ich muss sagen, die moderne Technik hat auch schon sehr viele Vorteile. Ich habe immer wieder so eingeschlafene Finger bei den langen Touren und da ist halt einfach die Scheibenbremsen wirklich unbestritten ein großer Vorteil, weil du brauchst nicht viel Kraft und sie zirkt halt wirklich sehr schnell und sehr gut. Und bei so einem Rennen gibt es viel Abfahrten, schlechtes Wetter und da ist es dann schon wichtig, weil ich möchte nicht diesen Parcours im Schlamm bei Regen mit Felgenbremsen runterfahren. Das ist da jetzt, glaube ich, dann echt nicht so gut.
Damit ist, glaube ich, alles gesagt. Aber wir reden gerade übers Rad und da sind mehrere Fragen gekommen, auch zu deiner Trinkflasche. Du bist ganz stolz auf die Innovation mit dem Trinkflaschenhalter, den man von der Seite beladet. Für Roadies vielleicht was Neues. Die meisten Mountainbiker werden das kennen, weil die Mountainbike-Rahmen meistens ein sehr kleines Dreieck haben und man da die Trinkflasche nur von der Seite reinkriegt. Aber du bist da ganz stolz auf deine Innovation gewesen.
Nein, es war keine Innovation, um Gottes Willen, aber es war für mich eine neue Erfahrung, dass es echt das Problem gibt und das habe ich ja bei vielen anderen schon gehört und nicht ganz nachvollziehen können, dass halt mit den Taschen im Rahmen dann die Trinkflaschen nicht mehr so gut Platz haben und vor allem sie lassen sie nicht mehr nach oben rausziehen und jetzt habe ich dann eben Flaschenhalter, die nach rechts gehen, habe ein paar Mal üben müssen, wie man dann die Flaschen wieder einbringt, aber das war dann schon sehr, sehr wichtig, ja, dass ich da meine drei Flaschen unterbringe und die dritte Trinkflasche war hinten auf der Satteltasche, auf der Arschrakete mit Gummibändern nur als Backup sozusagen für Abschnitte, wo ich längere Zeit nichts einkaufen kann, montiert, unter Anführungszeichen, und die habe ich dann irgendwann verloren. Also ich bin gefragt worden, wo ich meine Trinkflaschen verloren habe, weil ich bin mit drei Flaschen gestartet, mit einer angekommen. Ich weiß es nicht. Am Parcours in Rumänien habe ich noch zwei gehabt und im Ziel habe ich noch eine gehabt. Irgendwo ist sie verloren gegangen oder ich habe es stehen lassen beim Auftanken, ich weiß es nicht mehr. Aber ja, ich kann nur sagen, ganz wichtig, dass man sich da wirklich gut damit beschäftigt und nicht einfach nur Trinkflaschenhalter und Taschen aufs Rad spannt und dann unterwegs sind, wie merkt, hoppala, ich bringe die Trinkflaschen nicht, außer das wäre dann eher blöd.
Wir haben ja beide das Glück, also wir sind jetzt nicht die Größten, aber wir fahren zumindest, sagen wir so, Standardgrößen auf unseren Bikes. Das heißt, unser Dreieck ist recht groß und du hast dann sogar, um die 1-Liter-Flasche unterzubringen, noch einen Adapter draufgeschraubt, dass du den Trinkflaschenhalter und sogar noch weiter oben kriegst, dass du die 1-Liter-Flasche wirklich unter die Tasche noch montieren kannst.
Ja, und da habe ich echt ein bisschen mitgelitten, gerade wenn oft Frauen kleinere Rahmengrößen haben und da bringen sie dann überhaupt keine Flaschen mehr rein. Das ist dann schon sehr, sehr mühsam. Und mein 56er Rahmen hat zumindest noch einigermaßen genug Platz gehabt für das, ja. Was ich aber zur vorigen Frage auch noch dazu sagen wollte, bezüglich der modernen Technik am Radl, ich muss jetzt sagen, die Di2 finde ich noch ein bisschen besser, weil du hast einfach einen Akku und Kabelverbindungen und die Fehlerquellen, die was ich jetzt zum Beispiel das erste Mal gehabt habe mit Wackelkontakt von der Batterie im Schalthebel, wird dort halt nicht passieren. Und du hast, es kann natürlich bei den Kabeln auch was passieren, aber ich finde halt, eine Stromquelle ist weniger fehleranfällig als vier Stromquellen. Wobei die Fiona Kolbinger erzählt, sie ist am Parcours gestürzt, hat sich vorn irgendwie einen Schalthebel abgebrochen am Aufleger und hat dann nicht mehr schalten können, hat sie dann manuell den Anschlag eingestellt vom Schaltwerk hinten und ist dann mit einem Single-Speed-Modus die letzten paar hundert Kilometer bis ins Ziel gefahren. Also es kann halt echt immer was passieren und das könnte bei einem Baudenzug genauso passieren. Wenn du da den Schalthebel oder das Schaltwerk abreißt bei einem Sturz, dann hast du sowieso immer ein Problem.
Klassischer Tipp allgemein, jetzt wenn man Räder eines größeren Herstellers fährt, vielleicht nicht super relevant, aber wenn man sich ein neues Rad kauft, immer ein zweites Schaltauge dazu kaufen, daheim ins Safe legen, weil das sind so Teile, die nach 3, 4, 5 Jahren durchaus nicht mehr produziert werden und dann steht man blöd da, wenn man sein Schalt abreißt. Also immer ein Tipp, wenn man sich ein Rad kauft, ein zweites Schaltauge dazu kaufen, das ist jetzt, sage ich aus meiner Erfahrung.
Und zum Start mitnehmen, wenn vor dem Start der Technikcheck gemacht wird, weil vielleicht braucht man es da schon.
Genau.
Und aus eigener Erfahrung kann ich auch noch sagen, ja, es wäre manchmal besser, wenn ich mein Radl nicht selber montiere, sondern zum Profi gebe, zum Mechaniker ins Radlgeschäft. Aber bei so einem Rennen, und da habe ich noch viel Potenzial, muss man sich wirklich auch mit seinem eigenen Radl gut auskennen. Also einmal das Ganze zerlegen und wieder zusammenbauen und Batterien wechseln, vielleicht sich einmal mit der Bremsflüssigkeit beschäftigen, Bremsbeläge wechseln, Ketten wechseln, Tretlager, das wird man unterwegs nicht brauchen, aber ich kann das Radl unterwegs nur dann wieder in Schuss bringen und reparieren, wenn ich es auch im Vorfeld irgendwie beherrsche. Und für alle, die keine begabten Mechaniker sind, die Basics muss man wirklich wissen. Und deswegen, wo ich zum Beispiel froh, dass ich mir meine großartige Elektro-Schalt-Unlock am Radl selber gebaut habe, sie nicht richtig gemacht habe, das erste Mal das Licht kaputt gemacht habe, aber beim zweiten Mal war sie perfekt und ich hätte jederzeit jedes Kabel austauschen können, flicken können, löten können, klemmen können, weil ich gewusst habe, welches Kabel wohin führt. Und wenn du vom Profi sowas installiert bekommst und dann unterwegs nicht weißt, welche Kabeln da wohin gehen, dann hast du wahrscheinlich auch den einen oder anderen Trouble damit.
Wir haben in einer der ersten Episoden ein Problem geschildert, wo wir spekuliert haben, aber keine richtige Lösung gefunden haben und euch da draußen gebeten haben, uns das vielleicht zu erklären. Und tatsächlich ist eine sehr ausführliche, sehr gute Antwort von der Nina gekommen. Und vielleicht kannst du kurz erklären.
Ja, an dieser Stelle, liebe Nina, nochmal herzlichen Dank, dass du uns und alle, die uns zuhören, da jetzt aufklärst. Und zwar nochmal kurze Erinnerung, das Problem war, eine auf Komoot geplante Route ist noch Download auf dem Computer und dann Übertragung per Kabel aufs Garmin, hat dann eine andere Route ausgeworfen als ursprünglich geplant. Und ich habe da wirklich auch mit dem Support von Garmin gesprochen und von Komoot und das ist definitiv nicht so einfach, das ganze Thema. Und ich habe ein paar Antworten bekommen, die nicht gestimmt haben. Also ich möchte einfach nur sagen, da gibt es viele Leute, die das nicht genau verstehen und da genauso wie ich quasi ein bisschen, ja, im Dunkeln herumtapsen bei dem wichtigen Detail. Und zwar ist es so, wie wir schon vermutet haben, eine GPX-Route, die man exportiert, beinhaltet Wegpunkte. Und auf dem Gerät, wo man es dann hochlädt, wird aufgrund der vorhandenen Karte, werden die Wegpunkte verbunden. Und jetzt kann es natürlich sein, dass irgendwo die Karte älter ist oder nicht aktualisiert oder schon aktualisiert oder einfach andere Strecken einzeichnet sind, weil eben zum Beispiel OpenStreetMap von Komoot genutzt wird und Garmin hat eigene Karten. Und plötzlich passiert es, dass dann neu berechnet wird und es unterscheidet sich das Ergebnis dann meistens in ein paar kleinen Passagen. Es ist grundsätzlich kein großer Unterschied. Bei anderen Plattformen als Komoot, wie zum Beispiel AllTrails oder Ride with GPS, kann man auch eine TCX-Datei exportieren. Und das ist nach wie vor, finde ich, eine gute Sache, weil eine TCX-Datei ist einfach nur eine Linie, die aus deinen Wegpunkten besteht und die kann überall eingeblendet werden, auch bei den ganz alten Garmins, wo du gar keine Karten installiert hast. Bei meinen ersten Garmin Edge 500 und 510 war kein Karten drauf und diese Linien hast du trotzdem gehabt, denen kannst du nachfahren. Das heißt, TCX ist eine fixfertige Linie, die nicht mit der Karten interagiert. Und bei Komoot gibt es das aber nicht, da gibt es nur GPX. Und da wird es jetzt kritisch. Und jetzt, liebe Nina, kommen wir zu deiner Lösung. Man soll es nicht unbedingt downloaden auf dem Computer mit dem Kabel aufs Garmin, spülen wir dann jetzt komplett neu berechnet, sondern am Garmin zum Beispiel diese Komoot-App installieren. Das kannst du über den Garmin IQ App Shop
Store. So, ich glaube, die Leute kennen sie aus Finden.
Also IQ wie Intelligenzquotient, Garmin IQ, genau. Und dort kann man sich den Komoot-Link...
Ich glaube, es heißt sogar Connect IQ. Es ist jedenfalls nicht die Garmin Connect App, sondern es ist eine eigene Garmin Connect IQ App. Die braucht man jedenfalls. Man braucht nur eine zusätzliche App.
Und dort dann eben Komoot installieren und dann wird direkt eine Verbindung hergestellt, wird über Bluetooth, glaube ich, hergestellt mit dem Handy. Und dann kannst du quasi deine Komoot-Files, die du geplant hast, direkt am Garmin quasi so wiedergeben, wie du sie geplant hast, ohne dass sie zwischendurch neu berechnet werden. Es kann nur dann wirklich noch passieren, das hat mir der Komoot-Support gesagt, dass doch kleine Änderungen gibt, wenn eben die Karten überhaupt nicht passen, wenn eine Straße komplett fehlt. Aber es wird jetzt nicht anders interpretiert, wenn man zum Beispiel am Garmin einstellt, die populärste Route wählen, nicht die kürzeste oder die schnellste, dann wird es sofort neu berechnet. Wenn man es mit der IQ-App überspült, wird es grundsätzlich gleich gemacht, nur im Falle von fehlenden Straßen wird es neu berechnet. Und damit sollte das Problem dann eigentlich nicht mehr passieren. Liebe Nina, vielen Dank und ich hoffe, es hat irgendwer verstanden. Flo, du hast das, glaube ich, nicht verstanden, oder?
Zum Glück bin ich so selten außerhalb meiner Komfortzone unterwegs und die Routen, die ich fahre, kenne ich eigentlich.
Ja, Fixed Route, lieber Robert Müller, das würde mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Fixed Route, wo jeder die gleiche Route fährt, dann hätte man das Problem auch nicht.
Vorausgesetzt, jeder fährt die gleiche Route am gleichen Gerät mit dem gleichen Pfeil dahinter.
Ja, wenn es vom Veranstalter zur Verfügung steht, wird, hat es bis jetzt immer gut funktioniert, weil die einfach ganz viele Wegpunkte einzeichnen. Und wenn man viele Wegpunkte einzeichnet, geht es auch mit der herkömmlichen Methode. Und dann kann man noch den Track im Hintergrund immer fix einblenden. Das ist auch noch eine gute Option. Auch dafür braucht man genügend Wegpunkte. Und ich glaube, als Fazit, Flo, bevor du vom Sessel fällst, sagen wir einfach, nicht mit dem Kabel auf den Garmin übertragen, noch ein Download, sondern eben direkt mit der IQ-App übertragen und dann funktioniert es wesentlich besser.
Genau. Jetzt zu was mich wundert, dass wir es eigentlich noch nicht früher unterbracht haben, weil das ist ja doch irgendwie unser Leibthema, pun intended, kann ich da nur sagen. Wie viel Kalorien hast du zu dir genommen und wie viel Kalorien hat der Snickers?
Ja, siehst du, ich wollte noch meine Google-Recherche fertig machen, weil ich noch schauen will, was Weißbrot hat, weil das waren eigentlich so meine drei größten Energielieferanten.
Weißbrot, Cola und Snickers und ich komme heute eine halbe Stunde zu spät zur Aufnahme und du hast drei Sachen zu recherchieren gehabt und hast nur Cola und Snickers geschafft.
Nein, ich habe noch andere Sachen recherchiert.
Also, Handy ist gezückt.
1 Liter Cola hat 420 Kalorien und ich werde im Schnitt schon 5 Liter davon getrunken haben. Das sind einmal
pro Tag.
Pro Tag, das sind einmal über 2000 Kalorien. Ich habe definitiv, vor allem in der zweiten Phase des Rennens, mindestens 1 Kilo, ich glaube eher 2 Kilo Weißbrot gegessen. Hat pro Kilo 2600 Kalorien. Kommen nochmal 5000 Kalorien dazu, wenn es 2 Kilo waren. Und 10 Snickers habe ich sicher gegessen. Und es ist jetzt schwierig. Da gibt's die X-Large, dann gibt's die kleineren, dann gibt's die mittleren und die Größe ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall 100 Gramm haben 480 Kalorien.
Was wirklich extrem gut ist, wenn man was Hochkalorisches braucht. Also 483 Kalorien genau auf 100 Gramm, das ist ordentlich. Und deswegen sollte man es nicht, so wie ich, wenn man 8 Stunden im Büro sitzt, nebenbei snacken, weil dann verbrennt man es eher nicht.
Ja, und je nachdem, ob es jetzt eine Dreierpackung ist oder Doppelpackung oder Super XL, Super Size, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, 50 Gramm bis 80 Gramm hat ein Riegel und mindestens 10 am Tag habe ich gegessen, wenn nicht 20, also ich schätze mal 1 Kilo. 1 Kilo Snickers, 2 Kilo Weißbrot und 5 Liter Cola. Und wenn man das hochrechnet, sind es 12.000 Kalorien in Summe. Und ich muss dazu sagen, das ist jetzt eine ganz grobe Schätzung. Ich habe ein paar Sandwiches gegessen, ich habe ein paar Mal weniger Snickers gegessen. Dann waren halt andere Dinge dabei, Waffeln, Tankstellenfutter, was es halt alles so gibt. Und
es war nicht immer Cola, es war auch mal ein Eistee dabei oder so.
Mit Sugar.
Aber diese 12.000 Kalorien auf 24 Stunden natürlich aufgeteilt.
Und ich habe kein Protokoll geführt und ich kann es nicht sicher sagen, ich kann es nur schätzen. Und ich kann auch nicht sagen, wie viel Körpergewicht ich verloren habe. Aber ja, es ist halt keine Studie, sondern ein Radlrennen. Und trotzdem, es ist mir nicht schlecht gewesen und mich würde echt interessieren, um wie viel ich besser fahren hätte können mit einer ordentlichen Ernährung, mit einem gescheiten, mit einem Peroton-Getränk oder mit Ensure. Und mir kommt davor, im Nachhinein, die Regeneration war jetzt nicht hundertprozentig super. Vielleicht hat es dann da ein bisschen Auswirkungen gehabt, dass die Ernährung echt nur eher so brutal zuckerlastig war. Aber was trotzdem ein Thema ist, ich denke, es hat einen Faktor noch mit Kontaminierung von Lebensmitteln. Weil so ungesund das Ganze ist, es ist definitiv kein Keim drinnen. Ich möchte das Experiment einmal gern machen. Flo, weißt du das? Wenn man Cola stehen lässt, tagelang, wird es irgendwann schlecht. Bildet sich Schimmel, fängt es zum Gären an. Glaube ich nämlich nicht.
Ich kann es nicht sagen, bei mir bleibt Cola nie stehen. Bei mir bleibt es nicht über. Aber es ist halt natürlich hochindustriell verarbeitet und ich kann mir nicht vorstellen, dass, also ja, das können sie sich auch von der Marke her nicht erlauben, dass da was passiert. Also das ist halt auch einfach, und es ist auch auf der ganzen Welt das Gleiche. Und da kann man sich relativ sicher sein, das ist verschweißt, wenn das Original verpackt ist. Das Gleiche für Snickers. Man kriegt zwar keine gute Qualität, man kriegt keine hochwertige Ernährung, aber man kriegt sehr viele Kalorien zu einer guten Qualität. Und mehr ist es nicht. Und für das Rennen ist es halt das, was man braucht. Das ist halt, man kann schon riskieren und sich was vom Straßenrand von irgendeinem Standl nehmen. Aber ich bin da auch im Ausland sehr anfällig für, nennen wir sie Magen-Darm-Geschichten. Und das kannst du halt im Rennen nicht brauchen.
Ja, ich habe jetzt auch so an meine Trinkflaschen gedacht. Ich habe das eher mal kurz erzählt, habe ich mir Orangensaft und Multivitaminsaft eingefüllt. Und das fängt halt noch sehr kurze Zeit an zum Gären. Und dann bringst du die Flaschen nicht mehr sauber. Die Gefahr besteht, dass dir schlecht wird oder dass dir einfach das nicht gut tut. Und wenn das Cola offen in der Trinkflasche die letzten 10 Tropfen, die nicht mehr rausgehen, wenn es jetzt 3 Stunden in der knallenden Sonne irgendwo herumsteht, das wird halt auch nicht schlecht. Und auch nach 9 Tagen ist die Flasche zwar grausig aber nicht so kontaminiert, weil Klo putzen kann man auch mit Cola zum Entkalken. Also das ist schon ein krasses, ungesundes, ja, arges Getränk, das ich im Alltag echt nicht empfehlen kann, aber es funktioniert halt bei dem Rennen und beim Snickers genauso. Ich würde lieber ja vom Biobauern aus der Region, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, mir ein Gemüsekebab holen mit frischen Zutaten. Aber da ist ja der Gefahr, dass das vielleicht doch, wenn man es einsteckt und ein paar Stunden durch die Gegend fährt, einfach schlecht wird. Und das Snickers kannst du noch 10 Tage, wenn es in der Sonne gelegen ist, weil du das vergessen hast, dann kannst du es halt wie ein Gel trinken oder lutschen oder so, aber es wird sicher nicht schlecht. Und der Robert Müller erzählt, der ist beim Race Across the Alps mit Jahre alte Riegel gefahren, die original einbockt waren und auch immer noch gut waren. Sie waren hart, aber sie waren gut. Und das muss man halt auch mitbedenken bei der Wahl seiner Lebensmittel. Ja.
Es ist natürlich keine dauerhaft gute Ernährung, aber einmal im Jahr für ein paar Tage bei so einem Rennen, das sowieso nicht gesund ist, ich glaube, das behauptet auch niemand von uns, kann man das schon mal machen. Und alte Riegelgeschichte, ich habe beim Seven Serpents einen Riegel von Graz nach Ljubljana zum Start mitgebracht, das ganze Rennen nach Triest, dann 5 Tage Urlaub in Kroatien, wieder zurück nach Graz mitgebracht, dann habe ich gedacht, ja, jetzt nach Barcelona, da ist ihn. Dann habe ich ihn bis nach Barcelona mitgenommen und dann im Flieger wieder zurück nach Graz. Er liegt jetzt wieder im Kühlschrank und die Frage ist, ob ich es beim nächsten Abenteuer wieder, ob ihn wieder riskiere oder ob ich ihn daheim lasse, weil offensichtlich taugt er mir nicht so. Irgendwie komme ich nie dazu, den zu essen.
Ja, und falls ich der Nächste bin, der unsupported Rennen fährt, dann hole ich mir einen von dir. Also, wir machen keine Werbung für Cola und Snickers. Das ist uns wichtig.
Außer sie bezahlen uns dafür.
Ja, wir sind generell sehr offen. Also wir haben ja Episoden mit Werbung, wir haben Episoden ohne Werbung. Wenn ihr da draußen sagt, hey, Inflose Stimmen ist so gut, der soll doch einmal für uns was einsprechen. Wir würden es machen.
Natürlich nicht alles. Aber ja, in der letzten Episode haben wir gesagt, die Sponsoren kommen nicht zu dir und rufen an. Vielleicht sollte man es aktiver angehen. Aber.
Ja, jetzt waren wir eigentlich in den Charts, immer in den Top 10, gell? Auf Charttable waren wir jetzt die letzten Wochen immer Top 10 in den österreichischen Sportpodcasts. Also wir haben die Leistung schon gebracht und wie wir gehört haben, nach der guten Leistung kommen später die Sponsoren. Also bitteschön.
Weil wir jetzt ein bisschen abgewichen sind vom Thema, aber das gerade gut passt und wir die Performance unseres Podcasts zu feiern. Wir haben irgendwie gemerkt, die Dienstagsfolgen gehen irgendwie besser als die Freitagsfolgen und deswegen wollen wir euch da draußen auch fragen, soll man umstellen? Soll man jetzt wöchentlich dienstags kommen oder ist es ja schon so eingefahren, dass Freitag ist Sitzfleischtag und wir sollen weiterhin freitags veröffentlichen? Also der Martin Moser müsste dann halt komplett seinen Putzrhythmus umstellen und müsste dann dienstags Staub sagen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber meldet euch bei uns, ob wir umstellen sollen auf Dienstag oder ob ihr lieber Freitag Sitzfleisch hören wollt.
Gehen wir weiter in den Fragen. Flo, hast du da schon die nächste ausgesucht zum passenden Thema?
Du hast knapp gepackt, aber wie wir bei anderen gesehen haben, geht immer weniger, aber worauf du wahrscheinlich nicht verzichten wirst, ist die Sitzcreme. Und wir haben eine Frage bekommen zu deiner Sitzcreme, welche speziell und was sind so die Eigenschaften, worauf sollte man achten, wenn man selbst Sitzcreme benutzen möchte?
Ja, das ist ein Thema, wo ich ganz erstaunt war, dass es nicht selbstverständlich ist, mit Sitzcreme zu fahren. Das ist anscheinend, gibt's Hardcore-Menschen, der Ulrich zum Beispiel fährt einen Carbon-Sattel, der nicht gepolstert ist und hat keine Sitzcreme. Also ich habe mir gedacht, wie kann das funktionieren? Er hat dieses Mal eh Probleme damit gehabt, aber er hat schon viel, viel lange Rennen gemacht, wo das super funktioniert hat. Und ich habe da halt schon immer eine Sitzcreme dabei. Leider funktioniert das nicht, dass wir diese Rezeptur herstellen. Das haben wir schon vor einem Jahr mal versucht. Da gibt es ganz viel Auflagen, das kostet ein Vermögen, wenn du Sitzcreme auf den Markt bringen willst. Es ist eine eigene Mischung, die wir über viele Jahre irgendwie so entwickelt haben, die ich auch beim RAM dabei habe. Aber das Wichtigste ist, dass da jetzt eigentlich keine geheimen Zutaten drinnen sind. Das ist eine Basis, Hirschtalg ähnlich, ein bisschen Olivenöl ist drinnen und Vitamin E flüssig habe ich auch schon mal versucht. Das ist auch entzündungshemmend. Und da kann man sich durchaus selbst auch ein bisschen was zusammenmischen. Bepanthen zum Beispiel ist auch sehr oft, wird oft sehr verwendet bei selbst zusammengemischten Cremen. Und was ich da noch mitgehabt habe als Notfall, war eine Cortisoncreme, die ist von der Doping-Regelung erlaubt. Das kann man auf der NADA.at-Website immer checken, wenn man so Medikamente verwenden möchte, ob das auch dopingmäßig kein Problem ist. Weil wenn man das Wort Cortison hört, ist natürlich immer gleich mal Skepsis angesagt, zu Recht, aber für Haut und Cremes darf es eben verwendet werden. Und ja, das war mir wichtig und das habe ich seit vielen Jahren eigentlich so, das Konzept und generell so zum Packen, muss ich sagen. Ich habe schon ein paar Sachen mitgehabt, die ich nicht gebraucht habe, wie zum Beispiel die
Badehose.
Ja. Die Badehose, das war nämlich eine andere Frage, ob ich die Badehose wieder mitnehme und den Pfefferspray. Ja, ich würde beides wieder mitnehmen. Und auch wenn ich beides nicht gebraucht habe, habe mich einfach wohler gefühlt zu wissen, ich habe vielleicht 1-2 Kilo mehr mit, aber besser 2 Kilo zu viel Gepäck als ein Teil vergessen, das dann wirklich unterwegs vielleicht echt fühlt.
Ja, nur zur Sitzfleischfrage, Sitzfleisch, das passt auch gut, aber zur Sitzcreme-Frage nochmal, du hast deine eigene Rezeptur und du kannst es in einer Apotheke anrühren lassen, sagen wir mal, aber man muss es gar nicht so kompliziert machen, man kann eine ganz normale Bepanthen nehmen, wenn man nicht zu lang fährt, die ist ein bisschen, der hat ein bisschen zu wenig Feuchtigkeit, zumindest kommt mir so vor, wenn man sehr, sehr lang unterwegs ist, dann verklumpt sie so ein bisschen. Also vielleicht sowas wie ein Bepanthen, nur ein bisschen flüssiger, ein bisschen schleimiger, würde ich es nennen. Oder einfach, ich glaube, es gibt in jedem Radlgeschäft einfach eine fertige Sitzcreme. Sie da ein bisschen durchprobieren, was einem taugt, was einem auch vom Geruch her taugt, weil wenn sie das mit Schweiß vermischt, ist nicht immer der beste Geruch. Da kann man sich einfach ein bisschen durchprobieren. Und vielleicht ein Tipp, was nicht viele wissen, die Creme schmiert man sie auf die Haut und nicht auf die Radlhosen.
Das habe ich gewusst, aber was ich nicht gewusst habe, ist, was der Geruch für Rolle spielt. Wie oft riechst du dir selbst den Hintern, während du fährst?
Mein Hintern nicht, aber die Radlhosen, muss ich schon wissen, ob die nochmal geht. Oder ob ich sie waschen muss.
Ja, stimmt, aber bei so einem mehrtägigen Rennen an Support, die ziehst die Radhosen eigentlich eh nicht aus. Von dem her geruchsmäßig.
Ich hoffe schon, dass die zum Klo hinausziehen. Aber das war jetzt ein billiger Schmäh. Und wenn wir gerade bei den ganz vermeintlich offensichtlichen Tipps sind, unter der Radhosen zieht man keine Unterhosen an.
Aber was ich tatsächlich gemacht habe, ich habe beim Schlafen, ich habe mich nicht ganz ausgezogen, aber ich habe die Radlhosen nach unten gezogen, damit ein bisschen eben die Haut am Hintern atmen kann. Und ja, so viel zum Thema Ausziehen, Runterziehen, Umziehen.
Sitzfleisch und Sitzcreme. Also wir sind immer, ihr hört es eh, nicht jede Episode ist verkauft, falls draußen jemand gibt, der Sitzcreme herstellen möchte und die bewerben möchte bei uns. Jetzt hast du die Badehosen und Pfefferspray-Frage so beiseite gewischt, aber dabei wäre das die perfekte Überleitung gewesen für sehr viele Fragen, die nach der Ausrüstung gefragt haben, nach einer Packliste. Zu sehr ins Detail wollen wir nicht gehen, das haben wir eigentlich eh schon besprochen, aber so ganz basic vielleicht ein paar Worte von dir.
Ja, es ist einmal die Frage gekommen zu meinen Gummihandschuhen, zu den Silikon-AWK-Handschuhen, die ich eingepackt habe und das mir eben auf meinen Fotos, die Instagram und Facebook quasi meine Packliste genau zeigen und ich habe es mittlerweile auch auf der Homepage, ob ich die unter oder über den Handschuhen anziehe und die Antwort ist, dass das halt darunter ist. Das ist quasi direkt auf der Haut. und darüber die Thermohandschuhe oder die warmen Longfingerhandschuhe. Und es ist insofern ganz cool, weil es geht ja nicht kein Wind durch und keine Feuchtigkeit. Man wird ein bisschen feucht durchs Schwitzen von innen, aber es ist wirklich um einiges wärmer, weil eben, wenn es lange Zeit regnet, die Haut nicht so komplett auskühlt und nicht so komplett aufgeweicht wird. Und darüber kann man sich dann eben ja, die warmen Winterhandschuhe drüber ziehen. Das ist wirklich so ein kleiner Trick, den ich irgendwo mal gesehen habe und der funktioniert wirklich gut. Und generell bei der Bekleidung muss ich sagen, ich habe ein Unterleiberl mitgehabt, ein Netzshirt, das habe ich kein einziges Mal angezogen. Das hätte ich mir angezogen, wenn es sehr kalt wird. Dann das kurze Trikot und die Ärmlinge und ein Thermotrikot, ein langes und eine hauchdünne Regenjacke. Das war so mein Setup für oben und unten einfach nur Beinlinge und sonst nichts zu Radlhosen dazu. Eine zweite Radlhose mitgehabt, die habe ich mir unterwegs circa bei der Hälfte dann einmal ausgetauscht. Da habe ich dann einmal die Hose ausgezogen. aber das oben haben wir jetzt so überlegt, du kannst eine hochqualitative Regenjacke mitnehmen, die auch ein bisschen wärmer ist, nur wenn es jetzt einen warmen Sommerregen hat und du brauchst nur tagsüber was zum Trockenbleiben, ist die hauchdünne Regenjacke besser. Und mit dem Thermotrikot, wenn du dann alles anziehst, beide Schichten, ist es erstens wieder sehr warm und wasserdicht. Das haben wir gedacht, kann eine hochqualitative, wärmende Regenjacke ist vielleicht too much, wenn du tagsüber bei 25 Grad die dann anziehst, dann hast du unterhalb einen Hitzeschlag.
Vor allem, weil du ja durch die Arschrakete und der Oberrohrtasche relativ wenig Wasser von unten abgekriegt hast und für das bisschen von oben reicht es alleweil.
Ja, und für die Schuhe oder für die Socken kann man einfach dann im Supermarkt Plastiksackerl sie über die Socken, über die Schuhe ziehen. Das ist wesentlich sinnvoller in dem Fall als Überschuhe, die halt doch irgendwie dann schwer und voluminös sind.
Vor allem zweiteres, was doch so Neopren-Überschuhe nehmen doch ordentlich Platz weg. Wir haben die Backliste eigentlich eh schon in den ersten Episoden ganz ausführlich besprochen, aber vielleicht lasst sie so ein kurzes Fazit ziehen und die sehr vielen Fragen zu deiner Ausrüstung so in drei Kategorien zusammenfassen. Was hast du vergessen, was hättest gern gehabt, was würdest genauso wieder mitnehmen und was würdest du jedenfalls weglassen?
Vergessen habe ich Schläuche mit fixen Ventilen, die sind nicht außer dran lassen, wenn man die Pumpe abdreht. Und das Adapterteil, um in einer Autowerkstatt oder an der Tankstelle vom Autoventil zum Rennradventil die Luft aufzupumpen. Die zwei Sachen habe ich definitiv vergessen. Was ich weglassen würde, eigentlich nix. Ich habe jetzt nicht wirklich zu viel mitgehabt. Ich meine, ich habe 7-8 Kabelbinder mitgehabt für Notfälle und ein bisschen Isolierband, also so Gafferband an der Pumpe herumgewickelt. Das würde ich trotzdem wieder gleich machen, weil das nimmt keinen Platz weg und wenn man es einmal wirklich braucht, dann ist man froh, wenn man es hat, auch wenn ich es diesmal nicht braucht habe. Pfefferspray würde ich wieder mitnehmen. Man weiß nie, ob man sich einmal irgendwie in einer brenzligen Situation vielleicht verteidigen oder helfen muss. Auch wenn ich grundsätzlich nur gute und friedliche Erfahrungen gemacht habe, aber es reicht halt ein unschöner Moment und dann ist man froh, wenn man ein bisschen was hat und auch die Trillerpfeife, für die du ein bisschen mich belächelt hast, würde ich wieder mitnehmen. Wenn man mal irgendwo ja, Hilfe braucht und auf sich aufmerksam machen muss oder so. Was ich wieder gleich machen würde, oder mit was ich sehr zufrieden war, mit der Reifenwahl. Der 28er Roubaix-Reifen hat bis auf das, wenn man ihn in die Wiesen stellt, in einer Blumenhecke, hat er keine Defekte gehabt. Und ich würde nicht tubeless fahren, auf keinen Fall. Ich war sehr zufrieden mit den Schläuchen. Wenn es Pannen gibt, kann man sich selbst helfen. Vielleicht würde ich mir andere Pumpen mitnehmen, wo ich ein bisschen mehr Druck zusammenbringe. Oder ich muss im Vorfeld mehr Liegestütz machen oder Klimmzüge, damit ich mehr pumpen kann. War mit den Reifen sehr zufrieden und vor allem auch mit der Stromversorgung, mit dem Nabendynamo, mit dem USB-Ladegerät, Kabel würde ich vielleicht nicht mehr gern verlieren. Da würde ich mehr mitnehmen oder die irgendwie befestigen. Aber ich muss sagen, die Dinge haben ausgezeichnet funktioniert. Auch die Beleuchtung, vorne die Supernova. Hinten habe ich noch 3 Rücklichter oben gehabt, falls was ausfällt. Und auch Rücklichter, die einen roten und weißen Modus haben. Das heißt, ich kann mir das weiße Licht und auf dem Helm gipsen als Stirnlampe. Und ich war eigentlich mit sehr, sehr vielen Sachen sehr zufrieden. Was ich allerdings machen würde, Ersatzbatterien würde ich mir mehr mitnehmen. Nicht nur eine, falls die Schaltung wieder mal Probleme macht. Ja.
Jetzt hättest du noch die Chance, einen deiner treuen Sponsoren lobend zu erwähnen, weil die Frage ist gekommen nach deinem Garmin-Navigationsgerät, der ja auch eine Solar-Zusatzladefunktion hat. Reicht nicht ganz für 10 Tage, aber verlängert die Akkulaufzeit doch.
Ja, ich muss ehrlich sagen, der Akku ist super. Ob das jetzt durch Solar kommt oder durch einen Zusatzakku, einen externen Akku, dass man zwischendurch lodert, ist für mich jetzt in der Praxis dann gar nicht so wichtig. Wichtig ist einfach, dass es sehr, sehr lang von Haus aus haltet. Wenn die Sonne scheint, haltet es etwas länger. Aber man kommt auf jeden Fall so 36 bis 48 Stunden durch, je nachdem, wie intensiv man halt das Display einschaltet und permanent nutzt und die Navigationsfunktion nutzt. Und ja, man kann einen originalen Garmin-Zusatzakku unten noch bei der Halterung dazugeben, man kann es mit dem Dynamo verbinden, gibt dann viele Möglichkeiten, aber grundsätzlich ist die Akkulaufzeit sehr, sehr gut. Und habe auch gehört, dass die Vorgängermodelle von Garmin auch schon sehr lange Ladezeiten gehabt haben, ohne den Solar, das heißt, ja, ob jetzt der Akku einfach größer ist oder mit Solar, unterm Strich gilt einfach, dass es sehr angenehm ist, wenn er sehr lang durchhaltet. Ja, die nächste Frage, und jetzt haben wir gesagt, drehen wir den Spieß um, weil da geht es nämlich darum, dass das Thema Unsupport jetzt so interessant ist und welche Rennen das es da gibt, vielleicht zum Einstieg, weil natürlich ist nicht gleich das Transcontinental vielleicht für jeden geeignet. Und anscheinend ist da keine Übersicht über diese Rennen im Internet gefunden worden und deswegen ein paar Tipps. Und Flo, nicht, dass ich dir jetzt als Anfänger darstellen will, du bist natürlich auch ein professioneller Athlet und deswegen vielleicht nicht willkommen bei allen Rennen. Nein, aber bitte beantworte uns das.
Die Frage ist ein bisschen umfangreicher und ein Punkt, der schon ganz klar ist, den wir schon öfter erwähnt haben. Es ist vermeintlich sehr viel unkomplizierter. Man braucht kein großes Team, man braucht kein Auto, man braucht ein Fahrrad und ein bisschen ein Gepäck und dann kann man das machen und man muss sich natürlich nicht gleich ans TCR wagen, weil selbst wenn man sich traut, wir haben es auch schon angesprochen, man bekommt ja nicht automatisch einen Startplatz. Aber es gibt wirklich so viele dieser Rennen von in allen Distanzen von 300 bis 2000 Kilometer, alles dabei auf der ganzen Welt. Eine sehr gute Übersicht ist auf der Webseite eines deiner Partner, Abitura. Da kann man sogar noch Distanz und Terrain und geografischer Region auf der Welt auswählen. Und
noch Datum.
Und noch Datum.
Also du hast wirklich Filterfunktionen, welche Rennen, wo, wann, welches Terrain genau. Und es ist sehr gut dargestellt, ja.
Und bekommt dann wirklich super Ergebnisse. Und da kann man sich nach seinem Gusto ein Rennen aussuchen.
Auf www.apidura.com gibt es sowieso noch ganz, ganz viele Infos. Ich betone das jetzt deswegen auch sehr gern, weil sie mich unterstützt haben mit den Taschen. Das sind Hersteller von Taschen, die halt ganz, ganz viel Leute haben. Also die sind sehr etabliert. Und auf der Webseite gibt es wirklich ganz viel Infos rund um das ganze Thema. Also von vielen Leuten, die Rennen fahren, gibt es eben die Ausrüstungslisten, welche Taschen, wo es eingepackt wurde, bei welchen Rennen, da kann man sich wirklich informieren. Ich habe sehr viel nachgelesen dort und mich hat von anderen TCR-Fahrern inspirieren lassen, was die quasi eingepackt haben und was sie nicht eingepackt haben. Das ist auch wirklich eine Seite, wo man sehr viel nachschlagen kann.
Gegen Ende hin natürlich die wichtigsten Fragen, die Highlights sozusagen, die unausweichliche Frage, was sind so die großen Unterschiede zwischen supported, unsupported, was macht den Reiz des jeweils anderen aus?
Ich habe ein paar Sachen sicher schon jetzt in den letzten Folgen beantwortet. Der riesige Unterschied ist einfach, dass mir das Team sehr gefällt hat unterwegs. Also das allein unterwegs zu sein, war schon sehr belastend zwischendurch. Andererseits habe ich dadurch gemerkt, dass man völlig anders mit Situationen umgeht und emotional völlig anders drauf ist, weil ja, ich schlafe mehr unsupported, was wichtig ist. Das macht auch emotional stabiler und damit ist mein Kopf auch besser drauf. Aber es ist wie bei kleinen Kindern. Ich mache jetzt einfach das Beispiel, wenn ein Kind einfach hinfällt und sich jetzt nicht verletzt, sondern einfach nur stolpert und jemand läuft hin und sagt, Mais, du bist so arm und geht's dir gut, dann wird das Kind vielleicht weinen und schreien und ein Theater machen. Und wenn es allein ist, wenn man das einmal beobachtet, wenn niemand drauf reagiert, das Kind steht auf und geht weiter. Da ist einfach, es weint nicht. Und irgendwie ist man halt echt selber auch so ähnlich drauf, weil ich muss mir von euch manchmal ich weiß nicht, wie lustig ihr das meint oder wie sehr es euch wirklich auf die Nerven geht. Ich bin jetzt sicher niemand, der groß jammert, aber halt doch einmal jammert, weil halt einfach jemand da ist, mit dem man reden kann. Und manchmal hätte man gern ein Lob, wenn man besonders gut gefahren ist. Manchmal hätte man gern ein bisschen Mitleid. Manchmal wird man gern auf die Schulter geklopft. Manchmal wird man gern ein bisschen getröstet, was auch immer. Und da kommen einfach andere Emotionen. Außer wenn du allein bist, weißt du, es hurcht dir niemand zu. Du brauchst nicht jammern, du brauchst dich nicht beschweren, du brauchst auch nicht darauf hoffen, dass jemand sagt, du bist super brav unterwegs, sondern du bist ganz neutral in deiner Wahrnehmung. Das finde ich irgendwie echt spannend, dass du ja weder auf Provokationen, wenn es jetzt im Straßenverkehr hergeht, du regst dich nicht auf über einen anderen Autofahrer, weil du weißt, der versteht nicht einmal deinen Spruch. Es ist völlig sinnlos, mit dem diskutieren zu wollen. Und ja, die Erfahrung war irgendwie echt spannend im Unsupported-Bereich. Jetzt habe ich gewartet auf einen entblößenden Kommentar.
Nein, erspare ich dir, weil es wirklich eine sehr ehrliche und offene Antwort war. Deswegen wollte ich da jetzt nicht reinblödeln. Aber zum Abschluss vielleicht noch die Frage, werden wir dich wieder mal auf der Unsupported sehen oder eher nicht, oder?
Jetzt hast du mir fast, ich hätte noch die Antwort von vorher ein bisschen weiter ausführen können. Das mache ich jetzt einfach trotzdem, weil es eh genau zu der Frage dazu passt. Ob ich es wieder mache, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich kann nur sagen, es hat mich wahnsinnig bereichert in meinem persönlichen, einfach ja, in meinem Leben, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich es mich getraut habe, das anzugehen. Und war eine Wahnsinnserfahrung. Die Leute, die ich kennengelernt habe, das hat man in den letzten Episoden auch schon gehört, das habe ich mit Ulrich besprochen. Es war sehr schön, einfach die Community kennenzulernen und ich glaube, dass es die Leute gefreut hat, dass mich kennengelernt haben. Ich habe den Eindruck gehabt, wir haben viel geredet über den Vergleich supported, unsupported. Und ja, reines, pures Radlrennen, das Gefühl habe ich bei Rennen mit Betreuerteam, weil es da einfach wirklich nur mehr ums Radlfahren geht, körperlich und mental. Kompliziert in der Vorbereitung ist beides auf andere Art und Weise. Für ein Rennen mit 11-köpfigen Betreuerteam ist halt wahnsinnig viel im Vorfeld zum Organisieren. Unterwegs nehmt ihr mir den Job ab. Beim unsupported Rennen ist im Vorfeld, wenn du einmal die Ausrüstung beieinander hast, weniger zu machen, aber unterwegs hast du permanent kleine Sachen, mit denen du dich rumschlagen musst. Und du sitzt dort nicht, in meinem Fall 620 Kilometer täglich am Radl, sondern 470, 480 und es sind auch 150 Kilometer weniger. Und deswegen muss ich sagen, härter empfunden habe ich das RAM, körperlich. Komplizierter, definitiv das Transcontinental. Und jetzt im Nachhinein, die Nachwehen sind bei beiden sehr ähnlich, also so ein bisschen taube Finger und ja, ein bisschen wenig Motivation die letzten Wochen und nicht unbedingt gute Beine natürlich, weil es ja doch sehr erschöpfend war, aber ja, unterwegs, also so das subjektive Empfinden von Anstrengung, von Leiden, von Schmerzen, das ist beim Ram doch nochmal mehr, weil man halt einfach seinen Körper noch mehr abverlangt. Und deswegen muss ich sagen, weiß ich noch nicht, was nächstes Jahr bringen wird. Mich reizt das Ram nach wie vor. Ich habe heuer ja zwei große Rennen zu Beginn gehabt, zum Beispiel Resolute Niederösterreich, wo ich gesehen habe, ich bin nochmal wesentlich schneller gewesen wie letztes Jahr. Habe dort mit Ausrüstung und Bekleidung einfach noch einen Sprung vorwärts gemacht. Und mich würde schon interessieren, ob das Ram nochmal in 8 Tagen, besser gesagt unter 8 Tagen möglich ist. Gleichzeitig ist ja beim Transcontinental noch so viel möglich, wenn ich daran denke, die Verfahrer und die kleinen technischen Hopperlas und so weiter, da gangert noch so viel mehr, nur weiß ich nicht, und jetzt wird es fast philosophisch, manche Dinge sollte man, glaube ich, als einzigartiges und einmaliges Erlebnis stehen lassen und manche Dinge sind einfach sehr reizvoll zu verbessern und zu optimieren und so richtig ins Detail zu gehen. Und ob jetzt zum Beispiel, so wie meine Australien-Durchquerung, das war einmalig und einzigartig und das war schön, das war nicht perfekt und das hat super passt. Und ich bin froh, dass ich das nur einmal mache und nie mehr machen werde oder 24 Stunden auf der Bahn fahren. Nie mehr. Das war zwar nicht so schön, aber trotzdem einmalig. Und beim Transcontinental reizt mich beides. Es entweder so stehen zu lassen als geniales Erlebnis oder so wie beim Ram anfangen zu optimieren. Und das überlegen wir jetzt im Herbst, ja.
Und genauso lassen wir jetzt den Podcast stehen. Aus, da gibt's gar nicht mehr zu sagen.